Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und drei Spiele in Folge hat der VfL verloren. Ich konnte mich die letzten beiden Nachbesprechungen irgendwie drücken. Und habe dann gehofft, dass ich eventuell es schaffe, zu einer Folge wiederzukommen, wo der VfL gewinnt. Es hat nicht geklappt. Gegen Freiburg hat man zu Hause 2-1 verloren. Könnte man jetzt noch weiter diskutieren und sagen, ja, da war auch noch bei Freiburg ein Mann mehr auf dem Platz. Werden wir bestimmt auch weiter darauf eingehen gleich. Aber ansonsten, sehr übles Spiel, würde ich mal sagen. Oder, Tobi?
Ich wollte gerade sagen, Marco Fritz hat dafür gesorgt, dass du die Niederlage besprechen kannst. Nee,
ja, danke schon gesagt dafür.
Das ist nicht die ganze Wahrheit. So ehrlich muss man dann auch sein. Aber war schon deftige Kost auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Und keine Ahnung. Wie gesagt, wir werden da ja gleich drauf zu sprechen kommen. Vorher gucken wir uns die Spiele der anderen VfL-Teams an. Da ein Blick auf die U19 der Männer. Die haben 0-3 gegen Viktoria Köln verloren. Also irgendwie, naja, zum Glück können sie nicht absteigen diese Saison. Die U17 hat gegen den BVB, die aktuell, glaube ich, Tabellenführer sind in der U17-Bundesliga, 2-0 verloren. Nee, Dortmund ist Zweiter, Leverkusen ist da auch Tabellenführer. Ist jetzt nicht weiter schlimm, ist halt dann gegen eine Top-Mannschaft verloren. Ansonsten die U17 mit einer sehr soliden Saison, würde ich mal behaupten. Bei den Damen hat die zweite Mannschaft 1-1 gegen den SC Drolshagen gespielt. Ach, die spielen immer gegen so Teams mit so guten Namen. Und die erste Frauenmannschaft setzt ihre Siegesserie bzw. ihre Ungeschlagenserie in der Regionalliga fort, gewinnt 6-0 gegen den SV Walbeck und ist damit weiter Spitzenreiter, hat 13 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten mit Leverkusen, hat in dieser Saison, was ich auch krass finde, nur 6 Gegentore kassiert in 15 Spielen, also da ist auf jeden Fall ordentlich was dabei. Wir haben es ja auch dann schon in der letzten oder in der Folge nach der Verpflichtung gehört. Annike Kran ist da jetzt demnächst Leiterin der Frauenabteilung. Also da wächst auf jeden Fall was beim VfL. Ansonsten, was ist sonst beim VfL passiert? Heute kam eine Mail, dass es demnächst die digitale Dauerkarte geben wird. Also zur neuen Saison kann man die beantragen. Man kann noch eine physische Karte haben. Ab dann wird keine physische Karte mehr versendet. Man kann aber Print-at-Home-Tickets weiterhin haben. Der VfL begründet das mit Umweltschutz zum einen und einer leichteren Umgänglichkeit für die Fans, da man die Karten leichter jetzt einfach verschicken kann. Wenn man nicht zum Spiel geht, kann man einfach über WhatsApp die Karte teilen für das jeweilige Spiel. Das ist ganz angenehm. Kritik gibt es da natürlich trotzdem, weil ein Sammelstück fehlt, wie es jetzt zum Fußball halt überall ist, weil man hat nichts mehr Physisches in der Hand, wenn man in so ein Stadion geht. Das sind ja auch alles Print-at-Home-Tickets und jetzt fällt auch die Dauerkarte weg.
Ja, also du hast ja schon gesagt, es gibt, denke ich, jetzt zwei Seiten. Die einen, die durchaus die, ich sag mal in Anführungszeichen, neuen Features positiv empfinden werden, weil sie vielleicht auch, wenn sie weiter weg wohnen, nicht immer jedes Spiel garantieren können und umgekehrt dann vielleicht anderen Leuten, die sie in Bochum kennen, so dann leichter die Dauerkarte zur Verfügung stellen können. Weil das fand ich in der Vergangenheit schon immer doof, wenn man dann im Prinzip vielleicht auch kurzfristig irgendwie die Karte abgeben will, hat man im Prinzip keine richtige Chance, weil man sie halt immer physisch übergeben muss. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, die ich da sehe, und ich kann den Schritt vom VfL auch verstehen. Trotzdem, ja, dass man die Leute quasi dann dahin zwingt und wirklich dieses Physische wegnimmt, ich weiß nicht. Also ich verstehe das zumindest diejenigen, die es schade finden, dass sie nicht mehr die Chance haben. Selbst wenn man dafür vielleicht auch noch, so wie es jetzt auch der Fall sein wird, glaube ich, zahlt man ja auch 5 Euro dafür, wenn man die Physische haben will, dass man das in Zukunft nicht einfach weiter anbietet, weil es doch ein paar Leute geben wird, die da, weil sie entweder technisch nicht in der Lage sind, weil sie vielleicht ein bisschen älter sind oder weil sie einfach gerne die physische Karte haben wollen, dann berechtigtes Interesse dran haben.
Ja, was ich halt gerne einfach sehen würde beim VfL, gerade um mal das Argument Umweltschutz bestätigt zu haben, beim anderen stimme ich dazu, aber ich würde halt einfach gerne mal eine Rechnung haben, wie viel spart das jetzt wirklich ein, dass man diese Karten nicht herstellt, dass man die nicht verschickt, dass sie am Ende auch, also dass halt am Ende ja kein weniger Müll produziert wird logischerweise und wie viel CO2 man da einspart, weil das ist ja weiterhin ein Argument, aber da fehlt es mir irgendwie. Es wird zwar immer wieder gesagt, aber es wird dann gar nicht so richtig gesagt, wie viel man sich davon wirklich verspricht, weil irgendwas muss man ja anscheinend berechnet haben beim VfL, um dann zu dieser Entscheidung zumindest zu kommen.
Ja, zumindest soweit, dass man das irgendwie als sinnvoller empfindet als zu Recht, wo man an anderen Stellen immer so auf die Tradition hinweist, ne? als sowas mit der physischen Karte, was ja wirklich einigen Anliegen ist, auch Sammlern an der Stelle, das quasi dann kaputt macht, in Anführungszeichen, ne?
Ja, eben. Aber mal gucken, vielleicht kommt da noch irgendwas beim VfL, vielleicht kann man auch einfach mal eine Anfrage schicken ans Service-Team, vielleicht kriegt man irgendwie eine Antwort. Oder ja, bei der nächsten Jahreshauptversammlung, gut, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Aber so, ja, mich würde das einfach mal sehr interessieren. Sei es drum, gerade mit so digitalen Geschichten kann man im Fußball, glaube ich, echt nicht immer jeden glücklich machen. Das ist da dann nochmal ein sensibleres Thema als in der gesamten Gesellschaft. Ist jetzt halt passiert, genauso wie mit dem digitalen Mitgliedsausweis. Wir können jetzt gerade nichts mehr dran ändern und deswegen gucken wir aufs vergangene Spiel, woran wir auch nichts mehr ändern können.
Ja, ich wollte gerade sagen, kommen wir endlich zu den schönen Themen.
Nee.
Wobei ich tatsächlich sagen muss, also gerade während des Spiels, nach Abpfiff sieht man das ja dann nochmal vielleicht ein bisschen anders, auch weil man dann eben das Ergebnis des ganzen Spiels sieht und weiß, dass man keinen Punkt geholt hat. Ich habe mich mehrfach, gerade auch in der zweiten Halbzeit, gefragt, wie Freiburg ein paar Tage vorher West Ham schlagen konnte. Weil ich fand, Freiburg war nicht gut an dem Tag.
Absolut nicht. Ich fand uns da teilweise echt besser. Aktiver, griffiger in den Zweikämpfen. Freiburg kam nicht so wirklich vors Tor. Aber es hat halt am Ende trotzdem gereicht. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass so ein bisschen die, ja, Kraft gefehlt hat bei den Freiburgern. Und naja, wenn man als VfL dann irgendwie seine Qualität, die man ja dann doch auch in dieser Saison hat aufblitzen sehen, auf den Platz bringt, dann sollte man auch diese Freiburger ganz locker schlagen können. Aber man hat es halt einfach nicht. Und die Gründe, wurde danach ja auch viel drüber geschrieben. Es steht auch bei uns in den Notizen, vorne Pfui, hinten Pfui. Vorne fehlt halt weiterhin einfach, was sich durch die Saison durchzieht, komplett die Kreativität. Da geht ja gar nichts, sobald man irgendwie sich dem 16er nähert. Und hinten wirkt es jetzt mittlerweile auch sehr unsicher.
Ja, man hat, also ich meine, gut, Stammbesetzung hinten ja nicht ganz, weil eben Öhrmann aktuell fehlt, oder der war jetzt natürlich wieder da, hat sich dann leider verletzt und musste dann zur zweiten Halbzeit raus, aber man hat irgendwie gemerkt, dass in den letzten Spielen da eben die defensive Stabilität, die wir ja wirklich eine Zeit lang hatten und uns auch jetzt so nach dem Motto, ja, vorne ist noch nicht alles gut, aber zumindest stehen wir stabil. So konnte man sich das auch ein bisschen schönreden. Ich meine, punkttechnisch sah es ja auch eine Zeit lang sehr gut aus. Die Lage ist auch immer noch nicht schlecht. Aber wir gehen eben jetzt in wichtige Spiele rein und man geht in diese Spiele eben nicht mit dem Gefühl rein, hinten sind wir sicher.
Nee, das stimmt. Also das, was einem eigentlich vorher in dieser Saison ausgezeichnet hat, beziehungsweise in diesem Jahr, das ist gar nicht mehr. Und man muss dann halt auch irgendwo gucken, woran es liegt. Liegt es halt wirklich am Osterhage-Ausfall, dass er da so viel stabilisiert hat, so viel Räume zugelaufen hat, dass dann unsere Defensive davon profitiert hat. Weil das war ja auch das, was wir vorher immer gesagt haben, dass das Mittelfeld der Grund dafür ist, dass die Verteidigung so schlecht aussieht. Und vielleicht war Osterhage da wirklich dieses Element im Mittelfeld, was alles so stabilisiert hat, dass es im Grunde das ganze Konstrukt ab dem Mittelfeld nach hinten halt dann dazu geführt hat, wo es dann am Ende auch war, vor dem Ausfall von Osterhage.
Ich hatte den Gedanken auch schon mal und ich glaube, gerade für so Spiele wie Gladbach, wo wir ja einfach dann auch viele Gegentore kassiert haben und so weiter, glaube ich, kann man das durchaus gelten lassen, das Argument. Umgekehrt jetzt gegen Freiburg, wir haben ja wirklich nicht viel zugelassen. Das heißt auch, ich finde auch im Mittelfeld hat man da defensiv gut mitgearbeitet und in den Szenen, wo dann die Tore fallen, lag es nicht an der fehlenden Unterstützung im Mittelfeld, in meinen Augen, sondern daran, dass man einfach hinten in der Kette, in der Zuordnung, entsprechend bei den Kopfballspielern, gerade Gregoritsch, der natürlich auch eine Wucht mitbringt, der wird beim zweiten Tor komplett allein gelassen und beim ersten Tor, ja, ist man bei Gregoritsch, aber dafür läuft Schlotti ihm hinterm Rücken eben so ein bisschen der Eggestein weg und kann dadurch frei einschießen. Und das hatte jetzt an den Stellen ja dann wenig mit dem Mittelfeld zu tun. Also ich glaube, in der Partie waren es wirklich einfach in den Szenen leider Unaufmerksamkeiten in der Defensive, die dann zu diesen Toren geführt haben, die meiner Meinung nach beide so ein bisschen aus dem Nichts kamen.
Ja, absolut. Also wir waren eigentlich da die bessere Mannschaft. Das sieht man ja auch an den Statistiken. Und dann war es halt eine Situation, die Freiburg vorne braucht, um irgendwie zwei Tore zu machen. Also zwei Situationen, zwei Tore. Ansonsten gab es da nicht viel Gefährliches, würde ich sagen. Und das macht es halt dann umso ärgerlicher, dieses Spiel. Natürlich dann kombiniert auch mit den Schiedsrichterentscheidungen, weil du sagen kannst, man kann hier schon mindestens einen Elfmeter bekommen. aus Bochumer Sicht, ist es halt einfach dann trotzdem sehr schwach verteidigt, diesmal dann auch wirklich in der Viererkette, nicht zurückzuführen auf den Osterhager-Ausfall. Da muss halt dann Lecce auf jeden Fall sehr schnell wieder an gewissen Schrauben drehen, um die Stabilität zurückzugewinnen. Gerade jetzt vor den wichtigen Spielen Mainz, Darmstadt, Köln, Heidenheim.
Ja, auf jeden Fall. Ist halt
Ja.
einfach, also ich sag mal, für das Spiel, ich meine, wir können ja gleich nochmal auf die Schiri-Entscheidung eingehen, aber es war jetzt halt, wenn man ehrlich ist, auch wenn wir die besseren Spielanteile hatten, einfach, wie schon gesagt, das vorne zu ideenlos. Und wenn wir dieses Spiel gewonnen hätten, wäre das auch nicht verdient gewesen. Ja. Also das, selbst wenn man ein bisschen mehr Spielanteile hätte, dafür war es einfach viel zu wenig. Ich meine, gut, verdient unverdient fragt am Ende keiner nach, aber. Also, wenn wir jetzt da irgendwie durch 2 Elfer dann am Ende 3-2 gewonnen hätten, dann wäre das für die Sachen, die wir offensiv kreiert haben, zu viel Output gewesen, ne? Also das,
In der Hinsicht gebe ich dir recht. Ich würde dir nicht recht geben in Hinsicht auf die Spielanteile. Da würde ich schon sagen, da wäre ein Sieg verdient gewesen, allein 24 zu 9 Torschüsse. Aber auch das zeigt ja
aber
eindeutig,
was für
dass da,
Schüsse, ne?
genau, das ist auch das, was du ja am Ende meinst. Da ist einfach die Qualität der Schüsse ist so schlecht, dass du quasi davon reden kannst, okay, wenn ich jetzt in einem Spiel von überall draufballer, habe ich am Ende auch 24 Torschüsse. Und wenn Freiburg halt die Kraft fehlt, dann haben sie halt am Ende nur 9 Torschüsse. Die Qualität ist trotzdem gleich. Also ein Unentschieden wäre hier wahrscheinlich das gerechte Ergebnis gewesen. So ist es dann wirklich der Schlag ins Gesicht, sag ich mal, den es irgendwo braucht, weil das halt einfach wirklich nichts war. Komplett ideenlos. Auch von Stöger, das, was man da irgendwie die letzten Spiele sieht, ist das sehr mau. Klar, er sammelt seine Assists, aber da erwartest du dann doch irgendwie von so einem Kreativspieler wie Stöger die ein, zwei Ideen mehr, die es dann aktuell einfach nicht gibt.
Ja, stimmt auf jeden Fall.
Und
Also,
dann,
ich meine, der
ja.
Punkt ist jetzt, wenn man, also vor dem Spiel gesprochen, da wusste ich ja noch nicht, wie schlecht Freiburg an dem Tag sein wird. War ich schon, wenn man auf die nächsten Spiele guckt, so nach dem Motto, okay, Freiburg ist noch so ein bisschen in Anführungszeichen Bonusspiel, schlagbar, aber wenn du da verlierst, Freiburg spielt eben international, hat eine gewisse Qualität im Kader und die ganzen kommenden Spiele, das sind dann eben die Spiele, wo man auf jeden Fall punkten muss. Und die Top-Top-Top-Gegner haben wir im Prinzip, abgesehen von Leverkusen, was am vorletzten Spieltag natürlich noch auf uns zukommt, haben wir eben alle gehabt. Da kommen jetzt viele Partien, wo wir dann einfach punkten müssen, weil es direkte Konkurrenten sind. Und Freiburg war so das eine Spiel, was man da auf jeden Fall erstmal noch ausklammern kann, abgesehen von Hoffenheim, was auch noch irgendwann kommt. Aber ja, wenn man dann am Ende dieses Spiel gesehen hat und gesehen hat, wie schwach Freiburg wirklich war und wie sehr man sich über Schiris Entscheidung geärgert hat, dann ärgern konnte, dann ist es einfach bitter, dass man da mit 0 Punkten rausgeht.
Ja, also gerade weil du jetzt wieder diese Schiri-Entscheidung ansprichst, wir können da ja mal kurz drüber reden. Ich will es nicht weiter plattreden, weil das schon überall thematisiert wurde. Aber das erste ist ja das vermeintliche Handspiel von Sibylla im 16er, wo du sagen kannst, also da war ich noch am ehesten so, ja, kann man geben, muss man nicht, keine klare Fehlentscheidung. Das zweite war ja dann der Wrestling-Move von Ginter, wo ich mir halt wirklich denke, also jetzt ist das halt schon eigentlich ein klarer Elfmeter, weil er tackelt Bruschinski ja komplett um, hat den Arm, glaube ich, um den Hals. Ist ja noch nicht mal, dass das irgendwie um den Körper ist, sondern um den Hals gelegt. Und das dritte ist halt die rote Karte, die es einfach geben muss, weil mit offener Sohle in den Bauch getreten wird.
Ja, also die ersten beiden Szenen waren ja aus der Ostkurve geschaut relativ weit weg. Da habe ich jeweils gedacht, oh, da war doch was und gehofft, dass sich der Videoschiri meldet. Im Nachhinein, ja, das sind vielleicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da bei der Szene mit Boschinski ein bisschen darum ging, auch wo das Foul angefangen hat. Das war eben außerhalb wohl, keine Ahnung. Wobei ich sagen muss, irgendwie je nachdem, von welcher Seite man guckt, sieht es aus, als wären sie da schon auf der 16er-Grenze gewesen. Also so ganz beurteilen, ob es jetzt wirklich außerhalb war, kann man an der Stelle nicht. Und
Wobei man da ja auch sagt, beim Elfmeter zählt nicht, wo es angefangen hat, sondern wo es am Ende aufhört, glaube ich. Gerade bei so einem Ziehen.
ja, also er hat ja auf jeden Fall innerhalb des 16 das Ding dann noch klar runtergezogen. Insofern
Ja.
würde ich an der Stelle auch sagen, ist das durchaus Elfmeter würdig. Aber das sind, ja, vielleicht schon noch Szenen, wo man sagen kann, er hat es halt so entschieden und dann ist es nicht klar genug. Aber spätestens, wie du schon sagst, die rote Karte. Also konnte das schön sehen, auch wenn es ein paar Meter weg war, aber wie er ihm da reintritt und denkst, es kann doch jetzt nicht sein, dass das nicht mal angeschaut wird. Also, Das hat einen echt, weiß ich nicht.
Da gehe ich voll mit und ich dachte auch eigentlich, als er sich dann ans Ohr fasst, das wird angeschaut, aber kam ja gar nichts. Und ich weiß nicht, was man da begründet, gerade wenn man sich die anderen roten Karten an diesem Spieltag anguckt. Es ist halt klar, offene Sohle im Bauchbereich ist für mich so eine rote Karte, die es einfach geben muss.
Ja, ich bin da voll bei dir. Ich denke, alle anderen, die zuhören, auch. Also, was ich dann auch lustig finde bei so Spielen, ist dann immer, wie der Kicker dann den Schiri bewertet, ne?
Ah, Junge, hör mir auf.
Vor allem, das Ding ist ja, sie schreiben es so, als wäre das eigentlich eine völlig in passable Leistung gewesen. Note 4,0, das passt auch gar nicht zusammen, die Beschreibung und die Note. Aber, naja.
Ja, beim Kicker, da kannst du dich ja auch über alle Noten aufregen. Da regst du dich dann auch über die Noten auf für die 11. Spieltags oder ja, für die Noten dann während des Spiels. Der Kicker, ich habe das Gefühl, also die würfeln manchmal. Ich hätte mich nicht gewundert, wenn Marco Fritz jetzt übertrieben gesagt am Ende Schiedsrichter des Spieltags wird.
Ja,
Gute
stimmt.
Entscheidung, hat ein bisschen für Aufregung gesorgt, hat den Spieltag spannend gemacht. Gerne wieder.
Ja.
Ja.
Einziges Highlight der Partie war dann der Anschlusstreffer von Ordetz, wo wir dann durchaus Hoffnung hatten. Aber ich meine, auch das war nur ein solchen Standard, ne? Zeigt auch der offensive Output. Ich meine, wir hatten wahnsinnig viele Ecken, insofern, dass man davon dann eine auch mal reinmacht, ist dann auch in Ordnung. Aber ja. Ich glaube,
Ja,
ich weiß gar nicht, war das nicht der erste Treffer von Ordetz jetzt für uns?
war der erste
Ja,
Treffer
ne?
für Ordetz, hat sich jetzt im Kopfball endlich mal gut durchgesetzt. Wäre natürlich schön gewesen, wenn das irgendwie mit einem Punkt zumindest belohnt worden wäre. Naja, mal gucken. Ich finde halt, also man merkt ja trotzdem allein daran, dass wir bei Standard stark sind. Trotzdem dann irgendwie zwei der Gegentore oder beide Gegentore von, oder auch bei Kopfball sind wir stark und beide Gegentore, die wir kassieren, sind Kopfballtore, beziehungsweise wo der Kopf irgendwie vorher eingesetzt wird. Naja, ne, ist halt wieder das mit der Defensive, das Problem, was wir vorhin angesprochen haben. Was du gerade, also worüber ich noch kurz sprechen würde, ist die Rolle von Daschner, der ja eingewechselt wurde. Wie hat er dir gefallen?
Ich glaube, da scheiden sich tatsächlich echt die Geister. Ich habe auch mit anderen gesprochen nach dem Spiel. Da waren manche, die so gesagt haben, wie hat der denn gespielt? Ganz schlimm und so. Also es stimmt natürlich auch, er hatte quasi mit dem Abspiel am Ende ein paar Fehlpässe, wo man vielleicht drüber verzweifelt sein kann. Aber umgekehrt fand ich, er hat dem Spiel plötzlich sehr viel gegeben. Also wenn ich ihn, also ich fand Förster, der ja starten durfte, erste Halbzeit war in Ordnung, fand ich nicht so schlecht. Zweite hat mir nicht gut gefallen, wurde dann auch relativ früh ausgewechselt. Und in der 60. kam eben Daschner. Und ich fand, der hat also total viele Dribblings angesetzt, schöne, schnelle Bewegungen und einfach gute Ideen auch gehabt. Nur leider hat kein anderer dieselben Ideen gehabt.
Erinnert mich ein bisschen an Jan Neldt, wo man früher auch gesagt hat, der hat Ideen, die hat kein anderer beim VfL. So, der ist schlauer als alle anderen Spieler.
Ja, das Problem ist halt auch, gerade am Ende, wir waren ja dann auch, also Asano hat dann auch wieder ein bisschen weiter noch hinten gespielt, zeitweise, oder das ist irgendwie sehr weit rechts gespielt, am Anfang vor allem zentral, weil, ja, wir haben ja nicht wirklich mit Flügelspielern gespielt in dem Spiel auch wieder, ne? Das war ja eher so eine Art 4-2-2-2 oder 4-4-2, je nachdem. Ich finde, da fehlt halt einfach was vorne auch, was irgendwie nochmal ein gefährliches Element über den Flügel reinbringen kann. Asano macht dann diese Läufe manchmal. Aber gerade wenn dann so einer wie Daschner auf dem Platz ist und der irgendwie gar keinen hat, den er mal schicken kann mit einem klugen Pass, das hast du halt richtig gemerkt.
Ja, auf jeden Fall. Aber würdest du sagen, Daschner, Kandidat für die Startelf gegen Mainz?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Glaube ich auch ein guter Moment, um von dem schlechten Spiel gegen Freiburg zu dem anstehenden Spiel gegen Mainz zu kommen.
Ich dachte, du sagst gutes Spiel und ich wollte dich da schon unterbrechen.
Genau. Nein, wir kommen jetzt mal zu dem hoffentlich besseres Spiel gegen Mainz, Startaufstellung. Ja, Daschner ist eine gute Frage, lass uns vielleicht mal hinten anfangen. Also Riemann ist ja klar, war jetzt auch schon wieder zurück. Da
Ja.
wird ja wohl eventuell an die Lute zumindest wieder auf der Bank sitzen können.
Wenn
Das heißt, falls.
ich die Pressekonferenz da richtig verstanden habe, ja, da sollte Andy Lute eventuell wieder dabei sein.
Ja, das ist ja, also ich meine, Rölleke, gut, konnten wir es noch nicht groß sehen. Wir haben ja im Testspiel gesehen, da war er nicht schlecht. Ist für so einen Jungen auch ganz nett, wenn er ein bisschen Erfahrung darüber sammelt, dass er auf der Bank sitzt, aber ja, auch schön, dass Andi wieder fit ist, nach der kleinen Blessur, die er aus dem Spiel davon getragen hat. Ja, Abwehr, hinten rechts eben Öhrmann-Ausfall, leider wieder. Da wird es wahrscheinlich Manovic machen, ne?
Ja, gehe ich eigentlich auch von aus, aber ich habe jetzt bei Liga Insider mal geguckt und Liga Insider geht tatsächlich von Gamboa aus, was ich irgendwie nicht so hoffe. Die Gründe sind bekannt. Ich denke, Masovic hat's, wäre eigentlich ganz gut, aber ja, Liga Insider geht von Gamboa aus.
Weiß nicht, ob man dem trauen kann. Ich meine, die zweite Halbzeit hat ja Masovic dabei gespielt, insofern glaube ich tatsächlich eher, dass er dahin zurückkommt, weil es gibt jetzt auch keinen Grund, Masovic rauszunehmen. Und ich würde ja eher hoffen, dass im Mittelfeld Osterhage zurückkehrt.
Das stimmt.
Und damit der Platz von Masovic an Osterhage vergeben ist.
Ja, da jetzt wo du es ansprichst, davon geht Liga Insider auch ein bisschen aus. Und zwar Osterhage kommt zurück, aber die sind sich noch nicht ganz sicher. Deswegen eventuell, dass Masovic schon im Mittelfeld aufläuft für Osterhage. Aber das wird sich zeigen. Ich wäre auch lieber mit Masovic hinten rechts. Ansonsten die Verteidigung mit Ordet, Schlotterbeck, Bernardo wird wohl so gesetzt sein. Und im Mittelfeld hast du es ja gerade gesagt, Osterhage eventuell da wieder da. Wäre wichtig. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ob das alles die schlechte Form mit dem Ausfall von Osterhage ein bisschen zusammenhängt. Dementsprechend wäre eine Rückkehr jetzt in die Startelf genau der richtige Zeitpunkt halt eben vor diesen wichtigen Spielen.
Ja, auf jeden Fall. Nach vorne hin ist es dann natürlich interessanter, was wir da noch machen. Also, Daschen hast du ja gerade schon angesprochen. Ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat, der jetzt zurückkommen, was heißt zurückkommen, der reinkommen dürfte. Weil Förster, ja, hat es nicht schlecht gemacht.
Aber gerade
die
halt,
erste Halbzeit.
Ist halt nicht der Kreativspieler, ne?
Nee, nicht mehr, ne? Also, letzte Saison hat er ja wirklich krasse Scorerpunkte auch gesammelt, aber bin der Meinung, dass man eben mit Daschner, wie wir es gerade schon besprochen haben, in der zweiten Halbzeit einfach, ja, bisschen mehr Szenen noch oder gute Ideen aufs Spielfeld gebracht hat. Und gerade gegen Mainz, finde ich, sollten wir einfach auch weiter darauf setzen, dass wir uns Torchancen erspielen, was ja gegen Freiburg wirklich Mangelware war. Und da finde ich, ist Daschner jetzt schon ein guter Mann, der sich da gut präsentiert hat.
Ja, was auch da wieder spannend ist, ist, wie Liga Insider das Ganze aufstellt. Die sind ja eigentlich immer recht gut informiert bei dem Ganzen. Also klar, Asano ist vorne gesetzt, der ja jetzt auch wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde, wo man sagen kann, vielleicht wäre es eigentlich besser, wenn er zu Hause bleibt, um mal Pause zu bekommen. Und dann geht Liga Insider eigentlich davon aus, dass Wittek vorne links spielt, der das ja gegen Leipzig ganz gut gemacht hat. Dahinter dann natürlich Daschner als andere Option, also auch das, was wir hier besprechen, ist natürlich ein bisschen die Frage. Ich fände Wittek auch spannend, weil er eben dann doch ein bisschen mehr Flügelspieler vielleicht ist, Daschner aber eben aufgrund des, dem, was schon gesagt wurde, der Kreativität und der Ergänzung zu Stöger dann.
Ja, ich bin der Meinung, wenn man mit Daschner spielt, ist das halt alles ein bisschen zentraler ausgelegt, ne, im Vergleich zu Wittek. Und da kann eben Daschner gut Puschinski und Asano einsetzen. Wenn man jetzt Wittek auf der Seite hat, der total viele Flanken dann auch prügeln kann, dann musst du eigentlich eher einen anderen Stürmer reinbringen, der auch vermehrt dann die Kopfballtore setzen kann.
Das stimmt eigentlich, ja. Und da geht es dann auch weiter drum. Und zwar vorne geht Liga Insider von Hofmann aus und nicht mehr Puschinski. Ich finde eigentlich Puschinski, klar, der hatte seine zwei Tore da hintereinander. Ich fand es danach, hat das jetzt nicht schlecht gemacht, weil es halt ein klassischer Pressingstürmer. Hofmann kam dann immer wieder als Alternative rein. Ist jetzt die Frage, ob Letsch da nochmal wechselt und sagt, okay, wir bringen jetzt Hofmann eben aufgrund der Qualität bei Flanken, wenn man mit Wittek auf den Außen geht.
Ja, wäre zumindest das, was zusammenpasst, aber ich würde dann tatsächlich doch lieber Quaschner? Und Quaschner, genau, Daschner. Ich bin durch für heute. Daschner und Quaschner, ey, das war auch eine Legende. Daschner und Bruschinski sehen.
Unvergessen das Tor gegen Nürnberg.
Ja, und dann ein, von mir aus als Einwechseljoker dann noch Quaschner, genau. Nein, Wittig und Hofmann, falls es dann doch nochmal der Brechstange mit vielen Flanken bedarf.
Ja, ich frage mich halt immer wieder, klar, Hofmann, um dann irgendwie so einen Zielspieler zu haben, wenn man hinten liegt, bringt uns aber halt auch irgendwie nichts, wenn die Offensive so ideenlos ist. Und da kann man jetzt ein größeres Thema draus machen. Hofmann in dieser Saison ja mit sehr wenig Toren. Liegt das eventuell auch an dieser Ideenlosigkeit in der Offensive? Müssen wir jetzt nicht alles besprechen, können wir in einer anderen Folge mal machen. Aber bringt es uns dann überhaupt was, wenn man Hofmann so spät ins Spiel wirft, der sich dann erstmal da einfinden muss und sich die Bälle halt dann wieder erarbeiten muss, wenn du halt vorne wirklich nichts hast, um ihn zu füttern?
Ja, ich meine, es ist ja, wie du schon sagst, es ist jetzt auch nicht so, dass in den letzten Spielen Boschinski wahnsinnig viel verballert hätte, ne? Kommen halt einfach nicht zu den Szenen.
Ja, das ist es halt. Haben
Das
wir auch
kannst du halt nicht im
besprochen.
Stürmer festmachen. Aber natürlich hast du mit Hofmann eine andere Chance, ihn zu erreichen, als bei Boschinski, ne?
Ja, Hofmann hat halt auch nochmal so eine Präsenz, der dann eben ein paar Verteidiger bindet, aber Bruschinski läuft diese Verteidiger halt eben anders an und stresst die mehr. Es ist so, für beide spricht ein bisschen was. Ich würde aber jetzt Bruschinski nicht wieder rausnehmen, weil er es ja halt auch nicht so schlecht gemacht hat, als dass du jetzt sagen würdest, ja, dir gehört der Bankplatz jetzt.
Nee, genau. Wenn Hofmann dann über weitere Joker-Einsätze und da vielleicht nochmal erfolgreich sich dann das Selbstvertrauen zurückholt, kann man die Diskussion immer nochmal aufmachen.
Richtig. Aber jetzt denke ich mal genug über den VfL gesprochen. Blicken wir auf Mainz 05. Ihr habt es jetzt vielleicht schon gemerkt, kein Fangespräch an dieser Stelle. Wir haben trotzdem Infos bekommen, die wir jetzt ein bisschen mit einfließen lassen, wenn wir über den kommenden Gegner sprechen. Bei Mainz, ja, die haben ja jetzt 8 Gegentore geschluckt gegen Bayern. Waren eigentlich davor, würde ich sogar fast sagen, in aufsteigender Form ein bisschen. Haben sich da unten ein bisschen rausgekämpft, in Anführungszeichen. Dann halt jetzt dieser starke Dämpfer gegen Bayern. Liga Insider geht auch da von der Aufstellung aus, logischerweise. Im Tor Zentner, wie immer. Innenverteidigung, Chor, Vandenberg und Fernandes, also eine Dreierkette. Dann rechter Außenverteidiger Widmer, linker Außenverteidiger Kutschi. Mittelfeld besteht aus Barrero und eben Amiri, dem Winterneuzugang, der so ein bisschen das Herzstück der Mainzer Mannschaft ist und denke ich auch einfach mit Abstand der beste Mainzer, auf den man beim VfL extrem achten muss. Und in der Offensive gibt es noch so einen, auf den man achten muss mit Gruder, dann links Lee und im Sturmzentrum Burkhardt. Aber ja, wie gerade schon gesagt, ich glaube, um Amiri dreht sich da alles, ist ein bisschen der Stöger von Mainz, der auch gegen Bayern halt ein Freistoßtor gemacht hat, also sowohl durch Standards gefährlich als auch während des Spiels mit der nötigen Kreativität.
Ja, also ich meine, du hast gesagt, Thema Winterneuzugang. Ich glaube, als er, ich weiß nicht, das war glaube ich auch kurz vor Ende des Transferfensters, als dann da irgendwie noch Amiri und Ngankam nach Mainz gingen, da dachten wir schon auch, oder ich habe mir zumindest Sorgen gemacht, weil jetzt auf Bochumer Seite ja nicht so viel Vielversprechendes irgendwie dazu kam. Da dachte ich schon, oh, die machen nochmal richtig Druck. Und Amiri, wie du schon sagst, ist ein Herzstück, wo uns aus Mainz ja auch bestätigt, der sich da richtig gut eingefunden hat. Auf den müssen wir auf jeden Fall richtig aufpassen am Samstag. Aber ja, wenn man es schafft, ihn aus dem Spiel zu nehmen, ist dann auch nicht mehr so viel Gefährlichkeit auf Mainzer Seite übrig. Weil ein Ngankam, der ja der andere, ich verspreche, Neuzugang war, ja sehr unglücklich, ich glaube mit Platzverweis und dann Verletzungen aktuell, wo noch nicht mal klar ist, wann der überhaupt wieder fit ist. Insofern, ja.
Ja, also Mainz irgendwie gut gestartet dann nach der Winterpause, wobei nicht gut gestartet, aber dann Trainerwechsel gehabt, dann ein bisschen den Trainerwechsel-Effekt vielleicht gehabt und jetzt halt der Dämpfer gegen Bayern. Wird auf jeden Fall spannend, wie sie dann in einem Heimspiel gegen Bochum wieder rauskommen aus dieser, naja, aus diesem Dämpfer. Ich denke wirklich, ist es wichtig und deswegen wäre vielleicht auch ein Osterhage im Mittelfeld wichtig, irgendwie Amiri auf den Füßen zu stehen, dass er nicht das Spiel machen kann von Mainz, um dann einfach da die einzige Kreativstelle vielleicht von Mainz aus dem Spiel zu nehmen, um so mehr Chancen gegen die 05er in Mainz zu haben. An das letzte Spiel kann man sich ja noch ganz gut erinnern, dort letztes Jahr.
Ja, leider, ne? Ich meine, Onisivo, du hast gerade gesagt, der ist jetzt erstmal bei Liga Insider nicht unbedingt als Schadelfreund da drin, aber der ist ja gegen Bochum immer komplett on fire. Insofern können sie auch, also wenn ich jetzt bei Mainz Trainer wäre, wäre das schon jemand, den ich vor dem Spiel nochmal besonders kitzeln würde. Und selbst wenn er nur von der Bank kommt, ja, da wissen unsere Abwehrspieler auch, auf was sie sich einstellen müssen. Denn der hat uns einfach zu viel wehgetan in den vergangenen Jahren.
Ich weiß gar nicht, wie viele Tore der gegen uns gemacht hat, aber auf jeden Fall,
Alle.
ja, gefühlt alle, hast du recht. Ja, nee, es ist, wie du schon sagst, also da sind ein paar Spieler dabei, die auch ganz gerne gegen Bochum treffen und Mainz, würde ich sogar fast sagen, eher der Angstgegner von Bochum in Anführungszeichen, ist man eigentlich ganz gut reingestartet, als man wieder aufgestiegen ist mit dem Traumtor von Holtmann und danach war das eigentlich nicht so gut, glaube ich, was man da alles immer gespielt hat. Deswegen muss man jetzt hoffen, dass es anders ist. Es wäre auf jeden Fall für die Tabelle enorm wichtig, wenn man da mal drauf guckt. Mainz 17. mit 16 Punkten, 9 Punkte hinter uns. Kann man sich ja selber ausrechnen, ne? Wenn sie gewinnen, Abstand verkürzt und dann schnuppern die wieder am rettenden Ufer. Wenn wir gewinnen, ist der Abstand wieder so groß, dass man dann wieder sagen könnte, okay, man hat diesen kurzen Aufwind, den sie hatten, komplett hat man für eine Flaute gesorgt.
Ja, ich meine, für uns ist das klar, ne, dass der natürlich, um klar zu zeigen, wir bleiben vor Mainz, wir haben den Sieg ziemlich gegessen, die Geschichte, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt von Henrik aus Mainz da auch die Einschätzung zu bekommen, also er ist sich sicher, dass Bochum drin bleibt und für Mainz, die ja vor der Saison durchaus, ja, ich sag mal, mit einer soliden Saison geplant hatten, eventuell einen leichten Blick nach Europa werfend, geht es aktuell wirklich nur noch darum, irgendwie vor Köln zu kommen. Also selbst wenn sie gegen uns punkten, sieht er jetzt eher die, ja, damit eben das Ziel, Köln noch zu überholen und nicht, dass man auch noch an Bochum rankommen kann. Wir haben natürlich einfach mit der Erfahrung der vergangenen drei Niederlagen jetzt das schlechte Gefühl, wenn es so weitergeht, dass wirklich man da noch ganz irgendwie reinrutschen könnte. Aber deswegen, wie du schon sagst, wäre es umso wichtiger, da auf jeden Fall zu punkten. Wenn man jetzt erstmal mal wieder einen Unentschieden holen würde, auswärts muss man ja schon fast zufrieden sein. Aber klar, der Dreier ist das absolute Ziel.
Ja, absolut. Und wurde ja jetzt schon mehrmals gesagt, die nächsten Spiele, das sind die entscheidenden Spiele. Im Grunde, je nachdem, wie halt die Trainerwechsel auch aussehen, hat Bochum, ich glaube, von allen da unten das leichteste, in Anführungszeichen, Restprogramm. Man kann irgendwie hoffen, dass Leverkusen da ja dann schon die Meisterschaft sicher hat, um dann jetzt nicht irgendwie da am vorletzten Spieltag noch All-In geht. Aber ansonsten jetzt die nächsten vier Spiele: Mainz, Darmstadt, Köln, Heidenheim, die kennt ja jeder, dann Wolfsburg. Also deswegen, das meinte ich mit dem Trainerwechsel, wenn da noch Kovac ist, sind die Chancen auch ganz gut. Dann kommt Hoffenheim, ist ein Heimspiel. Und also das sind eigentlich Spiele, da solltest du frühzeitig den Klassenerhalt klar machen, sogar schon vor dem Leverkusen-Spiel. Wenn du halt da nicht die Punkte holst, dann ist es am Ende auch verdient, wenn es dann noch kritisch wird und wenn du bis zum Schluss zittern musst.
Ja, das sind jetzt wichtige entscheidenden Wochen. Leider eben der Start auswärts, wo wir uns gerne schwer tun. Und ich glaube, die meisten sind auch sehr froh, dass sie dieses Spiel, wo sie durchaus sich dann noch Chancen sehen, nochmal ranzuarbeiten, dass sie dieses Spiel eben zu Hause haben. Aber mal gucken. Samstag sind wir schlauer.
Das ist richtig. Und dann nach dem Spiel ist ja erstmal Länderspielpause, wo heute das sehr gute Marketingvideo von Adidas und vom DFB online kam für das neue Trikot. Heute auch die der Kader vorgestellt und
die beste Kadernominierung
und wir hören uns dann nach der Länderspielpause wieder vor dem Spiel gegen Darmstadt. Ja, das war's. Genießt die Pause danach. Ich hoffe, man geht mit einem guten Gefühl da rein und wie gesagt, wir hören uns dann vor dem Spiel gegen Darmstadt wieder.
Genau, auf ein gutes Auswärtsspiel. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao.